Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer und hoffentlich auch allerliebster Lieblingspsychiatrie-Podcast aus der Kaiserswurst-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und gemeinsam mit Leon und Deborah versuche ich durch diesen Podcast die Psychiatrie zu euch nach Hause zu bringen und für mehr Verständnis rund um psychiatrische Erkrankungen zu sorgen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel und genau deswegen holen wir drei uns im Rahmen der ExpertInnen-Folgen regelmäßig Hilfe. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir auch Hilfe geholt und zwar von einem Erfahrungsexperten, der allerdings anonym bleiben möchte. Dementsprechend werden Leon und ich, hallo Leon.
Hi.
Heute erstmal über seine Geschichte sprechen und zwischendurch immer mal wieder Zitate mit reinnehmen, aber auch Frau Dr. Först sprechen lassen, die nämlich die leitende Oberärztin der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie in der Kai-Jaspers-Klinik und auch die Leiterin der EKT-Abteilung ist. Und genau deswegen ist sie unsere Expertin für das Thema EKT.
Die EKT. Was ist die EKT?
Leon, also ich dachte, das muss ich dir nicht mehr erklären. Wir hatten ja schon eine Folge. Ich hoffe, ihr da draußen habt sie alle gehört. Aber die EKT ist die Elektrokonvulsionstherapie. Früher hat man Elektrokrampftherapie gesagt, aber da stehen mir alle Haare zu Berge, wenn ich das höre, weil das natürlich total stigmatisierend ist.
Und auch einfach eine andere Form noch hatte als die heutige Variante.
Auf jeden Fall. Selbst der Patient hat auch in dem Gespräch vorher gesagt, dass er ja eigentlich aus einer Generation kommt, wo der Film Der Flug übers Kuckucksnest auf jeden Fall auch präsent in den Köpfen der Menschen ist. Und wenn er dann zu Menschen gesagt hat, EKT, dann kommen eher diese Bilder in den Vordergrund. Aber wenn er das dann aufgeklärt hat, dann war es auch immer okay irgendwie. Ich habe ja schon gesagt, dass die Folge sich heute einfach ein bisschen anders gestaltet als die ErfahrungsexpertInnen-Folgen, die wir sonst so haben. Und das heißt keineswegs, dass da draußen jetzt irgendjemand abschalten darf. Aber wir werden halt eben über seine Geschichte sprechen, weil ich in Vorbereitung schon mit ihm gesprochen habe.
Das heißt, wir hören jetzt die Geschichte von Herrn M. Dazu immer wieder Einschübe seiner behandelnden Ärztin, Frau Dr. Först. Und jetzt erstmal eine Frage an dich, Emma. Was ist denn so besonders an der Geschichte von Herrn M.?
Also das Stichwort lautet im Endeffekt therapieresistente Depression und dann EKT als letzte Chance. Das war so ein bisschen die Einstellung des Patienten. Ihm wurde immer wieder gesagt, seine Depression sei therapieresistent. Und ich sage das ganz bewusst so, denn mich stören viele Dinge an dieser Formulierung. Auf der einen Seite das Stichwort therapieresistente Depression, denn das impliziert ja, dass man diesem PatientInnen gar nicht mehr helfen könne und das ist ja riesengroßer Quatsch. Frau Dr. Först sieht das auch so. Sie sagt nämlich...
Und das ist ja die Definition von Therapieresistenz, wenn zwei Medikamente aus zwei unterschiedlichen Substanzklassen, also ausreichend lang und hochdosiert, verordnet worden waren, ohne Effekt, dann wird eine Therapieresistenz diagnostiziert, was meiner Meinung nach nur diese Pseudotherapieresistenz beinhaltet. Aber spätestens ab dann oder frühestens ab dann, sagt die S3-Leitlinie, kann man über EKT nachdenken.
Außerdem unterstreicht sie noch einen ganz wesentlichen Punkt bezogen auf die EKT als letzte Chance, indem sie sagt,
es ist eben genau das, was in der ECT-Community in Deutschland immer auch anders benannt wird. Wir sagen nicht Ultima Ratio, sondern Optima Ratio. Und das ist es ja auch.
Ich finde, das ist so stark formuliert, weil sie adressiert in diesen beiden Zitaten quasi genau die beiden Punkte, die mich an dieser Aussage therapieresistente Depressionen und EKT als letzte Chance stören. Weil EKT ist eben nicht die letzte Chance. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann auch noch was anderes funktionieren. Und eine therapieresistente Depression ist halt auch nicht unheilbar. Leon, was sagst du dazu?
Naja, und ich denke, vor allem wenn dieser Begriff dann zu Betroffenen durchdringt, also Therapieresistenz, dann hat man ja wirklich das Gefühl, mir kann es nicht mehr besser gehen. Das ist jetzt ein Zustand, mit dem ich mich abfinden muss und wo ich vielleicht meine eigenen Schlüsse ziehen muss. Und wenn ich dann eigentlich keine Idee mehr auf Besserung habe, dann schwindet auch jede Idee von Hoffnung. Und deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall ein problematischer Begriff, vor allem, wenn es eigentlich noch Therapieoptionen gibt.
Und vor allem ist ja ein hauptsächliches Problem, was wir auch gleich noch von Herrn M. hören werden, dass er halt in dem Stadium der Depression einfach nur noch hoffnungslos war. Und das Einzige, was er sich in dieser Situation gewünscht hätte quasi, war Hoffnung. Und wenn dann jemand kommt und sagt, therapieresistent, dann bist du ja am Ende, weil das ist dann ja wirklich die letzte Hoffnung, die du hast, scheint dann auch die einzige zu sein. Und das ist halt eben ein Trugschluss.
Genau, und wir haben ja gehört, die Definition von Therapieresistenz heißt eigentlich nur, zwei Medikamente aus zwei unterschiedlichen Substanzklassen ausreichend lang und hochdosiert zu probieren. Das ist ja was anderes als, ich habe keine Hoffnung mehr und es gibt keine Möglichkeiten mehr für mich auf Besserung.
Eben, weil wenn wir mal drüber nachdenken, wie viele Antidepressiva gibt es, wie viele Arten der Gesprächstherapie gibt es, wie viele andere Dinge, die man noch probieren kann, die jetzt außerhalb des therapeutischen Kontextes oder des medizinischen Kontextes stattfinden, da gibt es so, so viel mehr. Dementsprechend nochmal an euch alle da draußen, haltet das im Hinterkopf. Und wenn ihr eine Sache heute mitnehmt, dann bitte, dass therapieresistent nicht unheilbar ist, beziehungsweise eigentlich nicht das sagt, was es sagt.
Genau, es ist eigentlich nur ein Fachbegriff, der etwas ganz Bestimmtes definiert. Wie viel wurde schon probiert? Aber wie du sagst, es gibt so viel, was man eigentlich noch ausprobieren kann in alle Richtungen.
Und deswegen wollen wir heute über Herrn M. sprechen. Und ich möchte noch mal kurz mehr darauf hinweisen, dass Herr M. einfach nur ein Pseudonym ist, da wir die Anonymität des Betroffenen wahren wollen. Aber Herr M. ist zwar ein Pseudonym, hat aber eine echte und sehr bewegende Geschichte, die ihn letztendlich zu uns in die KJK und zur EKT gebracht hat. Seine Geschichte startet im Frühjahr 2024. Herr M. bekam plötzlich einen Tinnitus auf einem Ohr. Wegen dieses Tinnituses führt es ihn dann auch in eine Tinnitusklinik. Aber dann wird er zusätzlich ergriffen von Angst. Es folgen Burnout und Depression. Er eilte von Klinik zu Klinik, aber es ging ihm zunehmend schlechter. Er hat während der Anfänge, also während der vom Tinnitus dominierten Zeit, sogar noch viel Sport gemacht und war viel am Arbeiten. Aber nach 8 Wochen sei dann der Drops gelutscht gewesen und damit sei der Antrieb und die Laune in den Keller gegangen.
Das heißt, am Anfang eigentlich noch, also erstmal ein körperliches Symptom, der Tinnitus, und dann aber eigentlich noch recht funktional. Das heißt, er konnte noch weitermachen, arbeiten und so weiter, aber dann ging es auf einmal bergab. Konnte er denn irgendwie einen Auslöser festmachen, wie das Ganze angefangen hat oder weshalb sich die Symptome entwickelt haben?
Er selber sagt, dass er das Gefühl habe, dass es sich eher um einen schleichenden Prozess gehandelt habe, als um einen einzelnen Auslöser oder eine einzelne auslösende Situation. Über viele Jahre hinweg habe sich einiges angesammelt. Er glaube, etwa 26 Jahre zu viel gearbeitet zu haben und auch in seiner Beziehung nicht wirklich glücklich gewesen zu sein. Und das finde ich so spannend, was du halt auch gerade gesagt hast, nochmal mit dem Tinnitus und dass er ja eigentlich erst somatische Probleme hatte oder ein somatisches Symptom und eigentlich noch sehr funktional dabei gewesen ist. Und das beschreibt er selber tatsächlich auch so. Also er selber sagt auch, er hat einfach so viel gearbeitet und dann kam dieser Tinnitus, was einfach erstmal nur störend war, aber dann kam halt Angst und Burnout und Depression dazu. Diese Faktoren hätten sich schließlich kumuliert, zumal er in dieser Zeit noch mehr gearbeitet habe, was seine Stimmung eher weiter verschlechtert als verbessert habe. Er beschreibt es als eine Mischung aus bereits bestehenden Belastungen und zusätzlichen Faktoren, die im Verlauf hinzugekommen seien, sodass das Fass letztendlich übergelaufen sei. Dazu hätten auch ungesunde Bewältigungsstrategien gehört, wie beispielsweise vermehrtes Arbeiten bei Stress. Gleichzeitig habe er versucht, einen Ausgleich zu schaffen, indem er viel Sport betrieben habe und sei regelmäßig zu Checkups beim Hausarzt gegangen. Körperlich sei er also eigentlich gesund gewesen, was das Ganze für ihn noch weniger greifbar gemacht hat.
Das heißt, eigentlich hat er sich so ein bisschen die Leere und die Depression vom Leib gehalten durch Tätigkeit, durch Weitermachen, noch mehr arbeiten, noch mehr leisten, aber das hat irgendwann nicht mehr geholfen.
Total, die Leere wurde quasi durch andere Dinge gefüllt und dadurch wurden dann depressive Symptomatiken oder Ähnliches halt einfach weggedrückt. Und deswegen sagt er ja auch, das Fass sei irgendwann einfach übergelaufen. Irgendwann haben diese Kompensationsmechanismen halt einfach nicht mehr gegriffen und er war regelmäßig beim Hausarzt. Er hatte sein Leben total im Griff. Also ich habe ihn ja auch gesehen, ich habe mit ihm gesprochen, das war so ein, ja, gestandener Mann oder ist er auch immer noch, also das ändert ja nichts daran, dass er das ist, aber einer, der mitten im Leben steht, der alles unter Kontrolle hat, der auf allen Ebenen gut zu funktionieren scheint. Und ich glaube, dass das aber auch genau wahrscheinlich ein Hindernis für ihn war, weil er halt eben jemand war, der eigentlich immer das alles im Griff hatte und alles rationalisieren konnte Und irgendwann hat es halt einfach nicht mehr funktioniert.
Und es hat sich einfach wirklich über Jahre angestaut. Und dann war der erste Moment, wo es wirklich Ausdruck bekommen hat, der Körper, der dann eigentlich gesprochen hat.
Genau, mit dem Tinnitus halt eben. Und er sagte dann auch, dass es für ihn super gruselig gewesen sei, da er nie damit gerechnet habe, dass es ihn erwischen könnte. Auch seine Umwelt habe ähnlich reagiert, also niemand hat damit gerechnet, dass es ihn mal treffen könnte. Und ich finde, das passt eigentlich so gut zu unserem Auftrag, weil es sind halt eben nicht die Menschen, wo man das vielleicht aus dem Stigma heraus denken würde, die eine Depression entwickeln, sondern es kann jeden treffen. Ja, aber das hat ihn natürlich auch sehr erschrocken und sein Umfeld auch. Und es war so ganz nach dem Motto für sein Umfeld halt, komisch, dass es dich erwischt und so weiter. Du kannst dir Herrn M. wirklich so vorstellen, wie ich es vorhin gesagt habe, wie so einen krassen Geschäftsmann, der alles sofort parat hat, top organisiert ist, der immer versucht, das Beste rauszuholen. Also das war zumindest mein Eindruck. Und er selbst sagt auch, dass er mit dem Begriff Burnout eigentlich nie wirklich gut was mit anfangen konnte. Aber dann habe eine Psychotherapeutin zu ihm gesagt, das ist jetzt ein Zitat, naja, Burnout ist das, dass man nicht so viel arbeitet, sondern seine Ziele nicht erreicht. Und dann hat es bei ihm so ein bisschen Klick gemacht und er war auf einmal so, okay, irgendwie beschreibt mich dieser Begriff, mit dem ich dachte, mich nie identifizieren zu können, eigentlich am besten. In dem Zusammenhang habe er dann auch Symptome erlebt, die er zuvor nie gekannt habe, etwa ausgeprägte Antriebslosigkeit oder dass er nicht mehr habe lesen können, arbeiten können oder Sport treiben können. Und er hat sich insgesamt wie ein, Zitat, Schluck Wasser in der Kurve gefühlt.
Und weißt du, was er nicht erreicht hat, was er eigentlich hätte erreichen wollen?
Ich glaube, darüber haben wir jetzt nicht genau gesprochen, aber so wie ich ihn erlebt habe, kann ich mir vorstellen, dass es so ein Ding war wie, ich habe jetzt ein Ziel und wenn ich das erreicht habe, nehme ich das nicht als erreicht wahr, weißt du? Also ich nehme das nicht als erreicht wahr und habe direkt das nächste Ziel und optimiere mich dadurch ständig selbst, aber eigentlich appreciate, sage ich jetzt mal ganz salopp, nie das Ziel, was ich kurz vorher erreicht habe, sondern habe immer ein nächstes in Aussicht.
Also eine gewisse Getriebenheit und Leistungsorientierung. Du hast ihn auch beschrieben als eher Geschäftsmann, der viel arbeitet, der unter viel Druck steht, Belastung.
Total.
Und dann eben in der Freizeit auch noch Sport treibt und so weiter. Aber irgendwie in ihm war doch eine tiefsitzendere Unzufriedenheit, die sich dann durchgefressen hat sozusagen.
Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, ja. Ich glaube, wir tun ihm damit kein Unrecht, wenn wir das so beschreiben.
Und wie ging es dann weiter? Was hat er ausprobiert, um damit umzugehen, um die Depression loszuwerden?
Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass er dann zunächst einmal in der Tinnitus-Klinik gelandet ist. Und er hatte danach dann auch noch ein paar mehrere Aufenthalte. Aber im Endeffekt war es dann wirklich so, dass er schon einige Dinge ausprobiert hatte. Darüber haben wir nicht mehr so genau gesprochen. Aber es hat dazu geführt, dass er wirklich irgendwann dachte, okay, ich habe an diesem Punkt keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, was mir noch helfen soll. Ich war in Kliniken, ich hatte Psychotherapie. Ich habe verschiedenste Dinge ausprobiert und weiß einfach nicht mehr weiter.
Und er hat dann auch dieses Label bekommen, therapieresistent?
Genau, das hat er bekommen. Und mit diesem Label hat er sich dann quasi auch bei der EKT, bei Frau Dr. Först dann vorgestellt. Und jetzt mal nochmal kurz als kurzer Hinweis, bevor wir tiefer in die EKT einsteigen. Wir haben dazu ja schon eine Folge aufgenommen. Und falls euch nicht mehr ganz klar ist, was das ist, wie das abläuft und warum und wie es überhaupt helfen kann, hört doch gerne noch einmal in die Folge rein, die wir aufgenommen haben. Das ist die Folge 30, EKT-Experten-Talk mit Frau Dr. Först und mit Herrn Dr. Peters. Eine sehr tolle Folge, die unsere Kollegin Deborah aufgenommen hat. Und ich glaube, das ist ganz sinnvoll als Basic hierfür.
Und Emma, hat er dir dann erzählt, wie er das erlebt hat, die EKT?
Ich habe Herrn M. gefragt, ob er sich vor der EKT gefürchtet habe oder was er vorher gedacht hat. Und erstmal antwortete er eigentlich nur, dass er so weit unten gewesen sei, dass ihm das eigentlich alles egal war.
Das heißt, im Grunde, wenn man wirklich unter schweren Depressionen leidet, dann ist die Angst gar nicht mehr so groß, weil man sich denkt, ich würde gerne einfach alles probieren, was mir helfen kann.
Auf jeden Fall, total. Und das war so spannend, weil du hattest ja vorhin nochmal zu diesem Label therapieresistent gefragt, ob er das auch hatte. Und genau das war ja eben dann der Mail-Kontakt, der erste, von dem ich erzählt habe. Und das war so ein bewegender Moment mit den beiden, weil ich habe ja mit den beiden zusammengesprochen. Und er hat wirklich vorher ausdrücklich darüber gesprochen, wie weit er am Boden war und dass er wirklich keine Hoffnung mehr gesehen hat. Er war wirklich hoffnungslos. Und er hat dann Frau Dr. First die Mail geschrieben, dass er halt eine therapieresistente Depression habe und sich frage, ob sie noch Hoffnung für ihn habe. Und Frau Dr. First hat dann geantwortet, und das ist ein Zitat, Hoffnung haben wir hier für Sie. Und ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, weil in diesem Gespräch war das so bewegend, weil auch der Patient dann Tränen in den Augen hatte, weil er sich dahin zurückversetzt hat, dass das wirklich so der letzte Strohhalm war, an dem er sich gehalten hat und es ihm auch so schlecht ging in der Situation. Und dann kommt Frau Dr. First mit der Nachricht, wir haben hier Hoffnung für Sie. Und das hat mich wirklich unfassbar berührt. Und Herrn M. halt eben auch, das habe ich ihm angesehen. Ich würde an dieser Stelle gerne dann auch nochmal Frau Dr. First zu Wort kommen lassen, denn Herr M. ist eben nicht der Einzige, der sich hoffnungslos bei ihr meldet. Denn sie sagt...
Sagen ja ganz viele Patienten zu mir, dass sie eben gar keine Hoffnung mehr haben. Und das merkt man denen auch an. Also jeder, der in einer schweren Depression ist, der hat per se keine Hoffnung mehr, dass es irgendwann besser werden kann. Das ist so eine Art innere Gewissheit, das weiß ich auch. Und deswegen müssen wir dem Patienten einfach sagen, das wird wieder gut. Und das sage ich auch immer, in jedem Fall. Also meistens jetzt auch, es wird auch wieder gut. Also es, die Patienten kommen daraus aus Depression. Wir können das hinbekommen, Patienten aus Depressionen therapieren, sage ich jetzt mal so. Und das müssen wir auch so kommunizieren. Ja? Das ist nicht nur um den Patienten jetzt sozusagen aufzubauen, sondern bin auch davon überzeugt. Also wenn nicht durch EKT, dann durch irgendwas anderes.
Wie wir eigentlich vorhin auch schon gesagt haben, dass es eben eine Bandbreite an Behandlungsformen gibt, die eben auch antidepressiv wirken können. Und dass da eben meistens, eigentlich immer, wenn man von Therapieresistenz die Sprache ist, noch nicht alles ausgeschöpft ist. Und da kommt mir in den Sinn, dass die Depression ja auch begründet wird, so in der Verhaltenstherapie. Also, dass man an einem Punkt ist, wo man denkt, dass es in der Zukunft nicht mehr besser werden kann, dass man es gar nicht mehr versucht und eigentlich das schon als innere Haltung annimmt. Und hier ja auch geschildert wird, dass dann im therapeutischen Kontakt, im psychiatrischen Kontakt genau das Hoffnungsstiftende wichtig ist, zu zeigen, wir haben hier noch viel, was wir Ihnen anbieten können. Wir holen sie da irgendwie raus.
Auf jeden Fall. Ich finde, das hat Deborah auch in unserer Basics-Folge Depression so schön nochmal dargestellt, weil es ist halt eben genau das, was du sagst. Man muss diesen Menschen klar machen, eine Depression ist keine Palliativsituation. Eine Depression ist eine Erkrankung, die man heilen kann. Und das ist eben so unfassbar wichtig.
Mhm. Ganz genau. Und selbst bei schweren und chronischen Verlaufsformen gibt es Arten und Weisen, das Leben einfach anders zu gestalten und auch da einfach einen Zugang zum Leben wieder zu finden. Ja.
Definitiv. Und Frau Dr. First hat auch in dem Gespräch häufiger nochmal betont, dass sie auch Menschen hatte, bei denen EKT halt nicht geholfen hat. Aber dann hat sie gesagt, ach, dann habe ich halt was mit dem Medikament umgestellt. Und dann wurde noch mehr von den Gesprächstherapien gemacht und so weiter und so fort. Also es gibt einen Weg und ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, so wichtig, dass ein in dieser tiefen Depression jemand an die Hand nimmt und sagt, so, ich begleite Sie jetzt und wir haben hier Hoffnung für Sie und wir bekommen das hin. Und das ist mir so im Kopf geblieben und ich fand diesen Mail-Kontakt, ich saß hier und dachte mir wirklich, toll. Also natürlich richtig, richtig schlimm, in welcher Situation der Patient zu diesem Punkt war. Aber wie schön, dass Frau Dr. First ihn so aufgefangen hat und dass er in dem Moment auch schon dachte, okay, das bewegt mich total.
Absolut. Und oft ist das ja auch genau der Krankheitszustand, in dem es besonders schwierig ist, sich auf andere zuzubewegen, in der man irgendwie in der Antriebslosigkeit ja gerade nicht die Kraft hat, um sich an Menschen zu wenden oder dann auch eher nochmal dazu neigt, eh schon alles düster zu malen und dann eben nicht hinausgeht und guckt, was ist noch möglich. Aber wie wir gehört haben, also die Bandbreite an Behandlungen, die wir inzwischen gefunden haben, von verschiedensten Arten der Gesprächspsychotherapie und oft, wenn es auch tiefsitzender ist, dauert es natürlich vielleicht auch länger, sowas mal zu bearbeiten. Und dann gibt es auch die Möglichkeiten, sowas über Jahre zu machen, um da wirklich in die Tiefe zu gehen und das Ganze nochmal zu begleiten mit Medikation und da auch nochmal weiterzugehen, dann vielleicht in andere Verfahren wie die EKT oder auch die transkranielle Magnetstimulation, an der viel geforscht wird gerade, die auch. Also man merkt schon, da ist einfach unglaublich viel möglich. Um nochmal zu sagen, ja, therapieresistent heißt eigentlich nur, wir haben noch nicht alles probiert.
Total. Ich finde auch, Frau Först hat ja auch gesagt, Pseudotherapieresistenz. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich viel, viel besser. Und ich fand es so spannend, ich hatte die beiden hier dann sitzen und dann habe ich so gefragt, und wie ging es nach der Mail weiter? Und dann hat der Patient gesagt, also Herr M. hat dann gesagt, ja, ich wollte dann eigentlich direkt loslegen. Dann, ich war bereit, ich wollte hier eigentlich direkt stehen. Und dann hat Frau Dr. Först erstmal gesagt, so, stopp, wir müssen jetzt erstmal hier Sachen vorbereiten und so weiter und so fort. Wir müssen Aufklärungsgespräche haben, wir müssen sie erstmal kurz kennenlernen und dann können wir das machen. Das dauert noch ein bisschen. Aber genau, das war irgendwie, hat der Patient auch gesagt, dann okay, dass er dann noch ein bisschen warten musste, aber er war eigentlich auch schon so bereit, also er war so bereit, das auszuprobieren und seine Depression in dem Sinne quasi hinter sich zu lassen, dass er es eigentlich kaum mehr abwarten konnte bis zu seiner ersten EKT.
Und als es dann soweit war, wie genau lief diese EKT ab? Hat er dazu was erzählt?
Also er selber erzählt, dass er auf die Station gekommen sei und ihm dort von Frau Dr. Först erstmal erklärt worden sei, wie die EKT abläuft. Danach gehe man in diesen EKT-Bereich und da sitze man tatsächlich erstmal wie so ein bisschen am Bahnhof, hat er ihm gesagt, und wartet, bis man dann halt eben dran ist. Dann werde man freundlich aufgerufen und komme in einen eher kleinen, überschaubaren Raum, deutlich kleiner, als er sich vorgestellt habe. Und dort treffe man dann auf das gesamte Team. Und er hat ganz oft betont, dass vor allem sehr warmherzige Pflegekräfte, die sich viel gekümmert haben, dort waren, dass Frau Dr. Först und die Anästhesisten dort waren. Und ja, er hat sich einfach sehr wohl in diesem ganzen Setting gefühlt. Es war sehr familiär. Dann lege man sich auf die Liege und bekomme, falls noch nicht vorhanden, halt einen Zugang gelegt, so das ganz normale Prozedere. Und nach wenigen Sekunden sei man dann auch schon eingeschlafen. Und nach den Behandlungen sei er oft ziemlich schlapp und müde gewesen. Als echte Nebenwirkung habe er vor allem am Anfang aber auch Gedächtnisprobleme gehabt. Wenn man sich da auch nochmal die Folge 30 anhört, da wird auch nochmal darüber gesprochen, dass Gedächtnisprobleme halt wirklich eben eine Nebenwirkung sein können. Und er beschreibt, dass ihm teilweise ganze Tage gefehlt hätten. Ein Beispiel sei gewesen, dass ein Freund ihn besucht habe und Wochen später habe er am Telefon ganz selbstverständlich gesagt, der Freund könne ja mal vorbeikommen. Dass er ihm ja so nach dem Motto, ja, du hast mich ja noch gar nicht besucht. Und der Freund habe dann nur geantwortet, ich war doch da. Und dann hat dieser Freund ihm sogar ein Beweisfoto gesendet, wo die beiden am Bad Zwischenahr an der Meer waren. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das nicht gruselig gewesen sei für ihn. Und das möchte ich jetzt als direktes Zitat nennen, weil er tatsächlich da auch nochmal eindrücklich den Leidensdruck seiner Depression beschreibt. Er sagt nämlich auf die Frage, ob das nicht gruselig sei, also gruselig war meine Depression. Das war jetzt, wo ich denke, okay, wenn es das ist und nur temporär jetzt irgendwie, dann nehme ich das mit. Scheißegal. Parallel dazu weiß ich aber von meiner Depression, Gott sei Dank, auch gar nicht mehr so viele Einzelheiten über dieses Jahr. Also wir haben uns neulich mal ausgetauscht dazu mit Freunden und da ist schon ein sehr, sehr nebliges Bild, wenn ich zurückgucke. Das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, weil ich an sich immer Situationen gut beschreiben kann und ein gutes Gedächtnis für solche Dinge habe. Das sagt der Patient selbst. Und ich würde es gerne von Frau Dr. Först direkt einmal einordnen lassen.
Also ich meine, das, was Sie jetzt beschreiben, das höre ich aber auch von Patienten, die keine EKT, aber eine schwere Depression hatten. Also das heißt, es gibt viele Patienten mit schweren Erkrankungen, denen völlig die Erinnerung fehlt an die schwerste Phase der Depression, in denen sie stationär da waren. Keine Erinnerung mehr. Ja, das ist also wirklich kein Einzelfall. Genau, und deswegen ist es schwierig für mich, das jetzt überhaupt irgendwie zuzuordnen. Man muss sagen, also die kognitiven Störungen, die gehen fast immer wieder zurück. Also sie sind fast immer rückbildungsfähig. Es gibt nur selten mal Störungen vom autobiografischen Gedächtnis.
Krass, aber es ist auch ehrlich. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir hier über EKT sprechen, über die Vor- und Nachteile zu sprechen und eben auch darüber, dass es eben eine Technologie ist, die einen hohen Wirksamkeitsnachweis hat, aber eben auch Nebenwirkungen haben kann. Und da jeder Patient, jede Patientin für sich auch abwägen kann, ist das etwas, ist mein Leidensdruck so hoch, dass ich eventuell dieses Risiko auch eingehe.
Aber das ist auch wirklich dann temporär, wie ich schon gesagt habe, und geht auch nicht über das autobiografische Gedächtnis oder geht über längere Zeiträume oder ähnliches. Das ist dann meistens akut während des stationären Aufenthalts, aber wie sie halt auch schon sagt, auch eine schwere depressive Episode kann Erinnerungslücken hervorrufen oder kann schwer erinnerlich sein. Das hat der M ja auch so beschrieben, dass er auch aus den schwersten Tagen seiner Depression alles nicht mehr so richtig greifen kann. Also, dass da auch manche Stellen irgendwie nebelig zu sein scheinen. Aber bei ihm war es ja auch wirklich so, dass er gesagt hat, okay, gruselig war seine Depression. Gruselig war nicht der Gedächtnisverlust, sondern gruselig sei seine Depression gewesen. Und an diesem Punkt wolle er nun mal wirklich nie wieder zurückgehen.
Also er hat quasi er wurde ja auch aufgeklärt davor über die Risiken und Nebenwirkungen. Und in dieser Bilanz sagt er eigentlich, die EKT hat mir geholfen, auch wenn es kleine Erinnerungslücken vielleicht gab. Aber das ist etwas, was ich nicht hätte missen wollen.
Total. Genau das ist das, was er im Endeffekt gesagt hat. Und wie gesagt, die meisten Gedächtnisprobleme sind auch temporär. Also sind reversibel, gehen wieder zurück. Nicht immer, das kann man nicht versprechen, aber darüber werden die PatientInnen vorher halt auch eben aufgeklärt.
Ja.
Absolut. Und ich meine, ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er merken würde, dass sich jetzt auch was verändert hat. Also ich habe da natürlich auch nochmal genauer nachgefragt und wollte jetzt ja nicht nur die Nebenwirkungen irgendwie wissen. Und dann antwortete er, dass er während der ganzen Zeit ein Tagebuch geführt habe. Also während der EKT hat er tagtäglich Tagebuch geschrieben und seine Laune, den Antrieb und so weiter bewertet. Und es gab da dann tatsächlich einen Tag, an dem es ihm deutlich besser ging. Und seitdem blieb es auch so. Dieser Tag war circa 2 bis 3 Wochen nach dem Start der EKT und es sei wirklich von Schlag auf Schlag besser geworden. Er sagt auch Folgendes, hier nochmal ein direktes Zitat. Frau Dr. Först und ich sind ja der Meinung, dass ich den Goldstandard jetzt zurückbekommen habe. Das glaube ich auch. Mein Leben ist nicht ganz wie vorher, aber schon annähernd, was Arbeiten angeht, was den Umgang angeht, was meine Zufriedenheit angeht. Dass ich wieder lesen kann, dass ich wieder Radfahren kann. Also viele Sachen, die mir durch meine Depression auf der Strecke verloren gegangen sind. Ich finde, in diesem Zitat beschreibt er ja wirklich nochmal besonders gut, dass wirklich diese Dinge, die er durch die Depression nicht mehr mit Freude genießen konnte, die vorher aber Dinge waren, die ihn eigentlich auch ausgemacht haben, konnte er wieder machen. Er hat zwar auch gesagt, dass er sicherlich manchmal noch leichter erschöpft sei und so weiter und so fort, aber er sagt auch, dass er sich nicht sicher ist, ob er jetzt schneller ermüden würde oder schneller erschöpft sei. Er sagt, vielleicht war er vorher auch gar nicht so aware für diese Symptome, weil er hat ja super viel weggecoped, was er dann war ja mehr Arbeit und hat noch mehr Sport gemacht und so weiter und so fort. Er war ja irgendwie gar nicht so richtig sensibel für sich selbst. Und er sagt auch, dass er sich auch vorstellen kann, dass jetzt dieses Erschöpftsein gar nicht mehr unbedingt damit zusammenhängt, dass er krank gewesen ist, sondern vielleicht auch einfach damit, dass er gelernt hat, für sich selber besser zu sorgen oder aufmerksamer für sich selbst zu sein.
Ja, es ist schon erstaunlich, dass es ihm dann wirklich schlagartig besser ging.
Auf jeden Fall.
Also es ist irgendwie schwer vorstellbar von außen betrachtet, dass man sowas dann macht. Ne? Das ist ja auch in einem gewissen Rhythmus und auf einmal geht's einem besser.
Total. Er hat auch gesagt, dass ihn das selber sehr beeindruckt hat, weil es ist ja total schön, dass er dieses Tagebuch geführt hat, weil dadurch konnte er dann ja wirklich auch diesen einen Tagpunkt, also diesen einen Tag X festmachen, wo es dann besser geworden ist. Weil er hat gesehen, vorher hat er mir erzählt, sei seine Laune, der Antrieb und so immer so bei 2 gewesen, was ja schon auf einer Skala zwischen 1 und 10 wirklich sehr, sehr niedrig ist. Und ab diesem Tag sei es dann bei so 5 bis 6 gewesen, was ja schon die Hälfte und darüber hinaus ist. Und seitdem sei es dann so geblieben und noch besser geworden. Aber das finde ich ja eigentlich einen total tollen Aspekt, den nochmal hier mit reinzubringen, dass es halt auch so eine Stabilität hat.
Ja, absolut, ja. Und man, ja, es ist natürlich einfach, na, ich habe ja auch wenig Berührungspunkte mit der EKT, denn, und ich, soweit ich weiß, ist der Wirkmechanismus ja gar nicht klar, was denn die Wirkweise genau ist, aber es hat sowas von, ich finde es einfach irre, dass das dann so, dass es wirklich funktioniert, sozusagen.
Ja, ich auch. Ja. Ich fand es auch total beeindruckend. Er saß hier und er hat das gesagt und ich dachte mir, okay, und das war's dann? Und dann kam dieser eine Tag und an dem ging es dir dann besser? Und er so, ja.
Und es ist so geblieben. Und macht er irgendwas zur Nachsorge seither? Also ist er in psychotherapeutische Behandlung, nimmt er Medikation, macht er noch Erhaltungs-EKTs?
Ich glaube, dass er die Erhaltungs-EKTs tatsächlich abgeschlossen hat. Ich weiß auch, dass er berichtet hat, dass er irgendwann bei der EKT war und eigentlich hatte er wohl gar keinen Bock auf EKT an dem Tag, weil er war so, ah, jetzt muss ich erstmal nüchtern bleiben, bevor ich die EKT mache und darf nichts essen. Und dann mache ich die EKT und danach bin ich dann irgendwie müde und eigentlich geht es mir total gut.
Mhm.
Und dann hat er das auch Frau Dr. Först und dem Anästhesisten gegenüber so kommuniziert und die meinten so, ja, wir müssen das nicht machen. Wir brauchen das nicht. Also wenn sie das nicht wollen heute, dann ist das okay. Und dementsprechend hat man da auch schon während der Erhaltungstherapie oder Erhaltungs-EKT gemerkt, dass es halt so eine krasse Besserung hat. Ob die das dann an dem Tag durchgeführt haben, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Weil er dann gesagt hat, doch, jetzt bin ich extra hier und jetzt habe ich extra nichts gegessen und ach komm, das machen wir. Dann hilft es vielleicht einfach für die Zukunft weiter. Aber damit müsste er jetzt durch sein. Ich weiß aber, dass er in der Nachsorge immer noch bei Frau Dr. Först auch zwischendurch ist. Genau. Aber sonst weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, ob er da noch weiter andere unterstützende Maßnahmen in Anspruch nimmt.
Und zu seiner Lebensweise? Weißt du da was? Weil es war ja vorher viel Bewältigungsstrategie durch Aktivismus, sage ich mal. Also sich selbst aktiv halten, viel Sport, viel Arbeit und irgendwas lag da ja auch zugrunde. Ist er dem auch auf die Spur gekommen?
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt schon deutlich sensibler für sich selber und teilt sich das einfach anders ein. Und er arbeitet immer noch, also es ist jetzt nicht so, dass er danach nie wieder arbeiten gegangen ist. Und er arbeitet, glaube ich, auch immer noch in einem großen Umfang, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber er ist da einfach sehr viel rücksichtsvoller mit sich selbst und achtet da mehr auf sich und achtet auch darauf, dass es halt dann in schweren Zeiten nicht in diesen Aktivismus geht, der noch stärker wird, sondern dann eher in die Richtung, okay, jetzt sorge ich irgendwie für mich selbst. Mhm. Und ich glaube auch, ohne da tiefer drauf einzugehen, dass sich auch in seiner sozialen Umgebung, also auch in seiner Familie, ein paar Dinge geändert haben, die auch quasi Stressoren vielleicht dargestellt haben. Mhm. Ja.
Und diese Form des gesteigerten Selbstmitgefühls, das er da jetzt entwickelt hat, war wahrscheinlich auch einfach diesem Prozess geschuldet, den er da durchgemacht hat. Hast du ja erzählt, dass er in verschiedenen Kliniken war und dann auch in Gesprächspsychotherapien. Das heißt, er hat da wahrscheinlich einfach viel auch mitbekommen, was die Lebensweise angeht. Und das allein hat aber nicht gereicht und quasi in Verbindung dann, also da war es ja wirklich ein multimodales Behandlungsmodell, hat dann gefruchtet sozusagen, von bis. Da wurden so alles, was die Psychologie und Psychiatrie zu bieten hat, wurde da aufgefahren.
Ja, also ich glaube, man kann das schon so beschreiben, ja. Nur ich glaube, dass er, wenn ich das jetzt richtig als Eindruck irgendwie habe, sagen würde, dass vorher die Sachen halt wirklich nicht funktioniert haben so richtig. Also im Nachhinein würde er bestimmt auch sagen, dass er, das hat er auch gesagt, da erinnere ich mich gerade dran, er hat auch gesagt, die Therapien vorher haben ihm schon was gebracht in seinem Umgang und so weiter und so fort. Und er hat da bestimmt immer ein Stück weit rausgelernt. Aber es hat halt nicht so funktioniert, als dass er dann wirklich aus dieser Depression rausgekommen ist. Und da sieht er wirklich als Schlüsselmoment diese EKT. Dieses Gespräch mit den beiden war wirklich total eindrucksvoll. Und ich finde das total klasse, dass auch wenn er jetzt anonym geblieben ist, er uns so tief mit in seine Depression und in seine Art der Behandlung hat einblicken lassen. Und zum Abschluss des wirklich tollen Gesprächs mit den beiden habe ich dann gefragt, was sie den Menschen da draußen mitgeben wollen würden. Und Herr M. sagt Folgendes. Ich würde ihm deutlich sagen, das zu versuchen. Also Ich habe, wie gesagt, einen meiner Freunde zweistündig bearbeitet, dass er das macht, also die EKT. Ich denke, es ist wirklich eine Möglichkeit, aus dem Leid rauszukommen. Und ich glaube, es ist schwer nachvollziehbar, wenn man gesund ist, was dieses Leid tatsächlich beinhaltet. Und wie schnell es einen erwischt. Mich hat es erwischt wie ein Autounfall. Und als ob auf einmal was weg wäre. In meinen schwersten Depressionen habe ich auch immer gedacht, naja, ein Bein ab wäre besser gewesen, ehrlich gesagt, als diese Depression. Das ist es auch gesellschaftlich. Na gut, dann hat er halt ein Bein ab oder so. Aber für viele Menschen, glaube ich, ist das einfach besser nachvollziehbar. Das Bein ist ab, okay, gut. Dann kann die Person halt gerade nicht laufen und aufstehen. Ich glaube, das ist das Problem noch ein bisschen in unserer Gesellschaft, weil bei den Beinen, das ist ganz offensichtlich, das ist ab, man kann nicht laufen. Aber bei einer Depression, was da an einem für ein Klotz dranhängt oder wie auch immer man das beschreiben mag, ich glaube, weil das für die meisten Menschen nicht sichtbar ist, ist es ganz, ganz schwer, das nachzuvollziehen. Zitat Ende.
Also da wird nochmal klar, wie groß eigentlich sein Leidensdruck gewesen sein muss, bevor er sich der Behandlung unterzogen hat.
Total. Und ich finde, dass er hier auch genau dieses gesellschaftliche Problem auch nochmal anspricht, was Psychiatrie hat, was psychische Erkrankungen haben. Menschen verstehen das nicht und dadurch stößt es auf so viel Stigmatisierung, wenn man es irgendwie vereinfachen möchte. Ich meine, wahrscheinlich stigmatisieren die meisten Menschen nicht, weil sie Bock auf Stigmatisierung haben, sondern wahrscheinlich eher aus der Einfachheit raus, weil sie sagen, okay, gut, eine Depression, ach mein Gott, der will halt gerade nicht, der hat halt gerade keinen Bock, der will nicht aufstehen oder ähnliches. Und ich finde, das spricht ja hier nochmal so direkt an, auch dass das für Menschen schwerer nachvollziehbar ist, dass er halt nicht konnte, dass er nicht aufstehen konnte, dass es ihm so, so schlecht ging. Das hat halt niemand gesehen, weil eine Depression siehst du halt nicht unbedingt. Ich meine, in der Zeit, wo er wahrscheinlich schon sehr tief in seiner Erkrankung drin war, war er mega aktiv. Er hat total viel gearbeitet, er hat super viel Sport gemacht und da sieht ja niemand, dass es dir schlecht geht. Und deswegen ja auch diese überraschte Situation aus seinem Umfeld, dieses, hätten wir ja nicht gedacht, dass dich das erwischt. So. Und ich finde auch das, was du sagst, man merkt schon, dass er einfach einen immens großen Leidensdruck hatte.
Und das aber sehr gut verstecken konnte eigentlich hinter dieser Funktionalität, die er doch aufrechterhalten konnte. Und wie du sagst, es ist einfach bei bestimmten Erkrankungen, glaube ich, ist das der Fall, dass es da eben immer noch dieses Stigma gibt oder Vorurteile. Weil viel wurde ja auch schon gemacht für die Entstigmatisierung, aber wenn wir wirklich von solchen schweren wiederkehrenden oder dann auch durchgängigen Depressionen sprechen, das ist, glaube ich, wirklich schwer nachzuvollziehen, die dann eben auch in die Klinik führen und die nicht in der ambulanten Psychotherapie behandelt werden können.
Ich finde, er beschreibt es auch nochmal in einem anderen Zitat sehr treffend und ich will das nicht in die indirekte Rede packen, weil das so schön von ihm formuliert ist. Er hat nämlich gesagt, Zitat, ich finde, dass der Unterschied ist, dass bei Depressionen immer so eine Schuldfrage im Raum hängt. Also hättest du dir vorher mal angucken können, das Thema oder so. Und das finde ich wirklich schäbig, weil das würde man bei Krebs ja auch nicht sagen. Da würde man vielleicht sagen, hätte man nicht rauchen müssen. Aber also würde man zumindest nicht vor der Person sagen wahrscheinlich. Und das finde ich schon einen deutlichen Unterschied, der es manchmal mühsam macht. Ich finde, junge Menschen haben teilweise noch mehr Verständnis als ältere Menschen, also so die Boomer-Generation, die fand ich relativ gruselig bei meiner Depression. Zitat Ende.
Ja, das war die Geschichte von Herrn M. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast und mit beiden gesprochen hast, mit der Ärztin und mit ihm und das für uns so aufbereitet hast, dass wir dem auch folgen konnten, dass wir da eintauchen konnten.
Ja, danke Leon, dass du heute mit mir über diese Geschichte gesprochen hast und auch immer nochmal deine Gedanken dazu formuliert hast. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Frau Dr. Först, die diese Folge ja auch mit begleitet hat. Und an, ja, ich sage jetzt Herrn M., er heißt nicht Herr M., aber...
Aber Herr M. weiß, wer gemeint ist.
Er weiß, wer gemeint ist, genau. Gut. Vielen, 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 vielen Dank für das Teilen dieser sehr berührenden Geschichte. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf allen üblichen Plattformen. Wir freuen uns sehr darüber.
Und schreibt uns gerne Nachrichten, falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder falls ihr irgendwelche Wünsche für zukünftige Themen habt. Wir sind da offen für alles.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.